So, schönen guten Tag. Schön, dass alle gekommen sind. Also, herzlich willkommen. Die Eishockey-Show, powered by Sport1, heute hier live von der ISPO in Düsseldorf. Wir freuen uns sehr. Spobis. Es soll auf jeden Fall heute über Eishockey gehen und wir begrüßen recht herzlich natürlich Rick Goldmann, fester Bestandteil der Eishockey-Show. Sascha Bandermann ist leider, wie schon gesagt, irgendwo unterwegs und moderiert hier. Und wir haben zwei tolle Gäste, bedanken uns sehr bei Gernot Trippke, dem Geschäftsführer der Deutschen Eishockey-Liga, dass er mitmacht, und Marco Nowak von der Düsseldorfer EG, derzeit verletzter Verteidiger. Vielen Dank schon mal euch fürs Kommen und damit würde ich sagen, legen wir los mit der Eishockey-Show. Unser Thema immer wieder tatsächlich Eishockey. Wir legen wenig Wert tatsächlich auf... was ist los?
Oh, ich wollte mich nur umsetzen. Was legen wir keinen Wert? Auf was legen wir keinen Wert?
Wir legen keinen Wert, dass alles bei uns redaktionell komplett fundiert und fertig ist.
Weil das haben die Leute jetzt schon festgestellt.
Ja, wir haben diesen Podcast, man muss es vielleicht auch dazu sagen, wir haben diesen Podcast gegründet, nur weil wir sagen, okay, wir haben...
Weg von der Straße.
Erstens das. Zweitens, wir sprechen gerne über Eishockey und wir wollen das eigentlich auch so fortsetzen, wie wir das angefangen haben, nämlich wie wenn Rick, Sascha und ich einfach zusammensitzen und uns über Eishockey unterhalten, und genauso hoffen wir, dass wir dieses Format auch weiter durchziehen können.
Das Problem ist heute hier, wir können nicht so viel trinken, wie wir es sonst machen.
Das ist richtig.
Das wurde uns untersagt. Ich habe gehört gehabt hier auf der Veranstaltung, erst ab 17 Uhr gibt es Alkohol, stimmt das?
Ja? Das wissen alle wieder nicht.
Da frage ich mich jetzt, warum das so ist. Aber gut. Gut. Der Stimmung tut es keinen Abbruch, siehst du wieder. Man muss ja auch sagen, man muss tatsächlich sagen, was die Leute natürlich nicht sehen können, weil sie nur hören den Podcast, sonst wäre ja kein Podcast, sondern ein Vodcast, habe ich gehört. Das glaube ich, habe ich in meiner Masterclass drüben vorher erzählt. Der Saal ist brechend voll.
Ja.
Es sind draußen noch ein paar, die haben ausgemacht gehabt, dass sie dann bei der Hälfte durchwechseln, damit jeder ein bisschen was hört und das Feeling hier mitkriegt, den Vibe mitnimmt, die positiven Gedanken hier rausträgt, nach Düsseldorf verstreut in der Polonaise, der wunderbaren Gewalt nachher. Und wollen wir eigentlich mit unseren Gästen auch reden? Oder?
Ich weiß du nicht. Redest
also, Entschuldigung, dann bin ich mal ruhig.
Kann ich? Also, Gernot Trippke, schön, dass du da bist, Geschäftsführer der Deutschen Eishockey-Liga. Nachdem wir auch gehört haben, dass hier viel über Fußball stattfindet, vielleicht gehen wir mal ein bisschen tiefer ins Eishockey rein. Du bist Geschäftsführer der Deutschen Eishockey-Liga. Erzähl uns doch mal vielleicht, wie man das wird und was man da macht.
Wie man es wird, ist zufällig gewesen, aber jetzt auch schon lange her, kann ich mich kaum daran erinnern. Also war Ende der 90er Jahre ist ja die DL gegründet worden, in der jetzigen Form als erste Liga, die die Bundesliga aus dem alten Verbandswesen rausgelöst hat und dann die Liga im Clubeigentum geworden sind. Also die Gesellschafter sind immer unsere Clubs, damals noch 16, jetzt sind es nur noch 14.
Rotsteiner auch.
Ja, irgendwie die zu
90 Kilo Grenze.
Ja, zu viel gegessen, ja. Und das war so diese Zeit 1997, als sich, wie gesagt, die DL neu konstituiert hat, neuen Medienvertrag damals mit der Kirchgruppe abgeschlossen hat. Und das war so eine Zäsur im deutschen Eishockey. Nach und nach haben die anderen Profisportarten ja letztlich auch dann in anderer Form und manchmal ein bisschen geräuschloser auch nachgemacht, ob es die DFL ist, HBL, BBL, also letztlich diese professionellen Ligen im Eigentum der Clubs, die höchste Spielklasse zu machen. Ich selber habe Jura studiert, habe dann 2-3 Jahre im Konzern bei der RWE gearbeitet, da haben wir für die Telekommunikation, war aber immer schon, seit ich in Düsseldorfer Raum gezogen bin, Eishockey-Fan. Rating, DEG habe ich nie Karten gekriegt, also war ich mehr bei den Ratinger Löwen. Und also so lange ist das schon her, dass man bei der DEG keine Karten gekriegt hat. Da sind wir halt öfter hingegangen, hat mich fasziniert, habe dann in Amerika noch ein bisschen Sportrecht studiert mit einem Masterprogramm. Und als ich wiederkam, habe ich dann ernsthaft wirklich in der Eishockey-News eine Anzeige gelesen für Ligenleiter. Die DEL wurde, wie gesagt, damals neu gegründet unter der Ägide von dem Rechtsanwalt Schäfer III in Köln. Ja, und dann habe ich mich mehr oder weniger eigentlich spaßeshalber beworben. Also es war wirklich die einzige Eishockey-News, die ich in meinem Leben gekauft habe, weil vorher habe ich keine gekauft, danach konnte ich mir auch keine leisten und hinterher habe ich sie jetzt dann als Freiabo, logischerweise. Und habe mich beworben und bin dann angenommen worden, habe dann erst als Ligenleiter gearbeitet, was hauptsächlich auch dann beinhaltete, Spieler zu sperren und damals noch in so einem archaischen System, wie man das früher kannte, also wirklich so staatsanwaltsmäßig. Also ich musste dann für jeden Spieler, der mehr als 3 Spiele Sperre kriegen sollte, mussten wir ein Verfahren führen und ich musste den Antrag stellen, wie der Staatsanwalt vor dem Schiedsgericht der Deutschen Eishockey-Liga sind wir nach München geflogen, dann Spieler geflogen, mit Anwalt geflogen, ich hingeflogen, drei hochdekorierte ehemalige Richter vom Bayerischen Obersten Landesgericht als Schiedsrichter. Und dann musste ich sagen, du übrigens, Goldmann, Stockschlag, Arm gebrochen, 12 Spiele. Dann kam der Anwalt und hat dann groß diskutiert und hat sich das Schiedsgericht zurückgezogen zur Beratung ins Erbräu am Münchner Flughafen. In die Zirbelstube heißt das, glaube ich, oder Zirbelstube, ja. Hat sich dann zurückgezogen und hat dann grundsätzlich eigentlich immer gesagt, irgendwie Geldstrafe 20% hoch, Spielstrafe 20% runter. Das wusste ich eigentlich auch schon vorher.
Und ein schönes Get-Together hier.
Und ein schönes Get-Together und zigtausend D-Mark damals noch, später Euro, dann einfach weg. Und das war so mit die Hauptaufgabe, neben den kleinen Sachen wie Spielplan erstellen und solche Geschichten, was damals ja wirklich, da waren noch so Zettel, gab es die Nummer 1 bis 16, dann wurde dann zu einem Stichtag wurde der Spielplan rausgefaxt und wer als erster hier geschrien hat, konnte sich die Nummer aussuchen. Ja, also es war ganz klassisch, so richtig Tabellen, ich weiß nicht, wer sowas mal gemacht hat früher noch für so eine Hobbyrunde oder irgendwie sowas, so war das dann halt auch noch in den 90er Jahren, dann kam nach und nach dann die Multifunktionsarenen, damals war es aber nur Köln und die haben dann als Erste, die waren panisch und wollten wissen, wann wird es rausgeschickt und dann kam so 30 Sekunden später 3, weil sie dann irgendwie weniger Spiele irgendwie auf Dienstag verlegen mussten, weil das war total fix.
Und im Laufe der Jahre hat sich das entwickelt zum ständigen Gast dann in dem Podcast.
Genau.
Gernot, man muss dich kurz einbremsen. Wir haben noch einen zweiten Gast. Wir reden natürlich noch viel weiter. Ja, ja. Okay. Wir reden noch viel weiter natürlich, das ist klar. Marco Novak, Profi bei der Düsseldorfer EG seit November. Jetzt schon schwer verletzt. Was genau war so deine Verletzung? Wie läuft das mit der Reha? Wie lange durftest du nichts machen? Das ist ja für einen Sportler eigentlich das Bitterste überhaupt.
Ja, allerdings, ich habe mir im November beim Spiel gegen München, habe ich mir den inneren Muskel abgerissen von der Kniescheibe. Und der musste dann wieder angenäht werden und fällt schon wieder runter. Und den musste man dann 6 Wochen, durfte ich das Bein nicht bewegen. Und dann wisst ihr, wenn du 6 Wochen was nicht bewegst, also das Bein, dann ist erstmal alles. Ja, sorry. Dann war alles noch steif und 5 Zentimeter Umfang vom Muskel ist halt geschwunden. Und seit 1.1. kann ich jetzt wieder anfangen zu trainieren und jetzt am Samstag kann ich schon mal wieder aufs Eis gehen.
Normal war, glaube ich, anvisiert irgendwie 8 Wochen oder so. Ist doch ein bisschen länger geworden, das Ganze.
Ja, also ich weiß nicht, wer das in den Raum gehauen hat. Die Operation, nach der Operation musst du sowieso 6 Wochen nichts machen und dann ganz langsam wieder anfangen. Aber ich habe gutes Heilfleisch, sagen die Ärzte, und es sieht sehr gut aus.
Jetzt muss man auch sagen, die Verletzung ist wirklich gekommen, wo du vielleicht dein bestes Eishockey gespielt hast. Man hat so das Gefühl gehabt, von der letzten WM hast du unheimlich viel Schwung mitgenommen, hast sehr gute WM gespielt. Du hast in 19 Spielen fast 10 Scorerpunkte gemacht, auch offensiv dieses Jahr in der DL richtig gut gestartet. Kommt eine Verletzung immer zu einem blöden Zeitpunkt, ist mir auch klar, aber da war es vielleicht wirklich ein sehr blöder Zeitpunkt.
Ja, allerdings, aber war halt, ja.
Blöder Zeitpunkt.
Also richtig blöder Zeitpunkt, nee. Natürlich war nicht schön, aber sowas passiert leider. Das ist halt das Berufsrisiko beim Profisportler. Und ich bin jetzt zum Glück nicht mehr in dem Alter, wo ich mir so einen großen Kopf mache. Ich denke mal, ich bin jetzt eine gefestigte Größe bei der DEG und weiß ganz genau, was ich kann. Und wenn ich wieder zurückkomme, weiß ich auch, dass ich wieder da angreife, wo ich aufgehört habe.
Lass uns noch mal zum aktuellen Geschehen kommen, vielleicht ein bisschen aktuelle Lage in der Liga. Wir bewegen uns zum Saisonendspurt. Gerade Gernot, der Playoffs stehen eigentlich schon.
Ich habe extra Sakko ausgezogen, aber ist immer noch zu schwer.
Beim Rick wüsste ich, dass es der Geldbeutel ist.
Was der Zuschauer jetzt wieder, nee, der Zuschauer, der Zuhörer,
der Zuhörer nicht sieht,
ist Gernot Trippke. Gott, Gernot, schwierig. Vom Gernot der Stuhl, der geht immer runter. Den haben wir vorher angesägt, das soll ein kleines Zeichen sein.
Aktuelle Lage der Liga war aber.
Ja.
Hinblick auf die Playoffs. Kampf um Platz 10, die ersten 10 in der deutschen Eishockey-Liga dürfen Playoffs spielen. Das heißt, die ersten 6 sind direkt qualifiziert und dann spielen 4 weitere Mannschaften noch 2 letzte Playoff-Aspiranten aus. Der Kampf um diese Plätze hat sich enorm zugespitzt. Natürlich jetzt in 10 Spieltage noch zu spielen oder 11. Wie siehst du überhaupt die sportliche Lage in der Liga bislang oder in dieser Saison oder gerade zu diesem Zeitpunkt?
Ja, komme mir schon fast blöd vor, aber es ist eigentlich fast wie jedes Jahr glücklicherweise super eng, super spannend. Klar haben wir 2 dominierende Mannschaften in der Liga mit München und Mannheim, aber Straubing ist ganz eng dran. Das sind, glaube ich, die 3 die relativ safe sind, auch schon relativ safe, die Top 6 eigentlich schon innehaben. Und mit Straubing, mit einer Riesensaison, also ja wirklich ein verhältnismäßig vom Etat kleines Team, die da sich ganz, ganz stark dieses Jahr präsentiert haben und so die Underdog-Rolle spielen. München-Mannheim mit den klassischen Favoriten, natürlich auch mit tollen Kader, mit fast nur Nationalspielern und internationalen Topspielern. Und danach von 4 bis mindestens 11 wirklich so 2 schlechte Wochen und irgendwie Heimrecht weg, dann auf einmal direkte Qualifikation weg, dann Heimrecht in der ersten Playoff-Runde weg. Also es geht rapzap. Ich glaube, Köln hat jetzt 11 Spiele am Stück verloren, waren davor Vierter, noch Mitte Dezember. Und jetzt sind wir Mitte Januar, jetzt sind sie irgendwie Elfter mit 6 Punkten Rückstand schon oder so. Also und jetzt nicht, dass irgendwas Besonderes passiert wäre, nicht 10 Spieler verletzt oder irgendwas, sondern wirklich auch fast jedes Spiel, glaube ich, mit einem Tor oder 2 Toren verloren. Und das ist eng. Ich glaube, Marco, ihr hattet das, glaube ich, auch so um Weihnachten mal rum, wo ihr eine Zeit lang nicht so lange und zum Glück dann auch ab und aber so auch 5-6 Spiele auf einmal immer ganz knapp verloren habt. Und deshalb ist das halt brutal spannend jetzt, dass die letzten 4-6 Wochen noch, was da passiert, noch 11-12 Spieltage. Und da kann extrem viel passieren, glaube ich, also gerade zwischen 4 und 11. Und das Schöne ist halt auch, dass man selbst die Teams, die dann hinten raus 12, 13, 14 sind, luxen immer noch wieder den Clubs die Punkte ab. Und das ist eigentlich, glaube ich, das ganz, ganz Schöne am Eishockey. Egal, wer da kommt, am Freitag oder Sonntag, das Spiel ist relativ offen. Also du kannst jetzt irgendwie, natürlich viel wetten ist schön und wenn man viel Sponsoring für Wetten hat, aber grundsätzlich ist es echt schwer zu wetten, glaube ich.
Marco, du hast das angesprochen, Lage der Kölner Haie, 11 Niederlagen in Folge. Aus Düsseldorfer Sicht hat man da vielleicht ein kleines Grinsen auf, aber tatsächlich bei aller sportlichen Rivalität, wie seht ihr, diskutiert das sich auch in der Mannschaft so, was da bei solchen Clubs, im Moment ist es halt Köln, die da kleine Probleme haben, wie wird das bei euch diskutiert oder wahrgenommen?
Ja, natürlich ist das schon eine große Rivalität, aber wir wissen alle, was Köln für ein großer Verein ist und dass eigentlich mit der Mannschaft, die sie haben und mit dem Trainer Strapp, das schon ungewöhnlich ist, dass sie gerade so eine Niederlagenserie gerade haben, ist natürlich ärgerlich, gut für andere Mannschaften wie für uns. Aber es gibt halt Phasen, da ist halt der Wurm drin. Es war wie gestern gegen Nürnberg, haben eigentlich super gespielt und geführt und dann geht es ganz schnell und dann kriegt man 2 Gegentore und liegt wieder hinten. Wir kennen es selber, wir hatten nach der Deutschlandpause so eine kleine Krise, wie es schon angesprochen wurde und man muss sich da einfach rauskämpfen, da hilft es nichts, wenn alle die Medien und alle anfangen, diesen Verein einfach nach unten zu ziehen und zu sagen, alles ist schlecht, man muss eher das Gegenteil machen, finde ich, man müsste sagen, kommt, das nächste Spiel, was wir gewinnen, danach können wir wieder nach oben schauen, aber man muss da eher positiv rangehen als negativ und ich denke mal, Köln wird auch wieder zurückkommen. Es sind noch einige Spiele und die Chance für sie, in die Playoffs zu kommen, ist immer noch offen.
Ist nichts mit Nase bohren, muss man sich halt sportlich wieder richtig auf die Beine stellen.
Rick? Ich glaube, das ist eins der großen Themen momentan, warum Köln da unten ist, aber ich glaube, es gibt noch viel größeres Thema momentan, das ganz Eishockey Deutschland wirklich bewegt. Das ist die Situation bei den Krefeld Pinguinen. Das hat sich wirklich zugespitzt. Man konnte fast ein bisschen davon ausgehen, weil es sich wirklich so lang gezogen hat. Jetzt mal als erste Frage an dich, Gernot. Wie seid ihr als Liga da involviert? Wie nah seid ihr da dran an dem Stand? Oder ist das wirklich eine Geschichte, wo sich der Club eigentlich erstmal komplett eigen darum kümmert?
Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt die Hintergründe kennen. Also in Krefeld gibt es ja seit Anfang der Saison eine neue Gesellschafterstruktur mit einem neuen Investor, der von einem Altgesellschafter, ich glaube 45% der Anteile übernommen hat. Dann noch einen anderen starken Altgesellschafter, der 45% hat und einige kleine Sponsoren. Und man hat sich von diesem neuen Investor sicherlich auch Hilfe und finanzielle Unterstützung, sowohl im Sponsoring als auch im normalen Tagesgeschäft frisches Geld erhofft. Das ist offensichtlich nicht gekommen und darüber ist dann jetzt natürlich zwischen den Gesellschaftern so ein, ich sag mal, ja, Streit entbrannt. Und das ist natürlich eine ganz, ganz blöde Situation, wenn du innerhalb eines Clubs 2 Lager hast und die sich eigentlich gegenseitig lähmen, weil der eine sagt, ich will nicht, der andere sagt, ja, wenn du nicht machst, mach ich nicht oder solange du da bist, mach ich nicht. Und das ist so ein bisschen die Situation, die wir da haben. Wir können das natürlich auch nur beobachten, wir können das schwer moderieren, da ist halt auch kein Wunsch da, sondern das ist eine interne Gesellschafterstreitigkeit, aber die uns natürlich als Liga und auch die anderen Clubs immer wieder betrifft, weil wenn es immer wieder durch die Medien geht und wir wissen nicht, wie es weitergeht und die haben da gestritten und ist halt sehr, sehr schwer, da was zu machen.
Erklär mir ganz grundsätzlich, also es steht eine Insolvenz im Raum, dass der Club insolvent geht. Jetzt gibt es ja da deutliche Unterschiede, also Insolvenzeröffnung, Insolvenz kann man anmelden und was weiß ich was alles. Was hätte das für Folgen auch für die Grefeld Pinguine in der deutschen Eishockey-Liga?
Also es gibt verschiedene Formen der Insolvenz, dann auch wie man es macht, mit Planinsolvenz und mit in der Eigenverwaltung etc. Aber grundsätzlich die Faustregel beim Eishockey ist, wenn du Insolvenz anmeldest und nicht innerhalb von 2 Wochen vor Ende der Hauptrunde, also jetzt, das wäre dann ungefähr Ende Februar, aus der Insolvenz wieder raus bist, dann bist du erstmal von den Playoffs ausgeschlossen. Also das ist bei uns erstmal so die erste Bremse oder die erste Sanktion. Im Fußball ist es, glaube ich, so, dass man da 9 Punkte abgezogen kriegt, was dann manchmal vielleicht gar nichts ausmacht. Bei uns ist es schon mal so, dass erstmal ja auch aus Fairplay-Gründen den anderen Clubs gegenüber gesagt wird, also Playoffs spielt ihr schon mal nicht mit, wenn das passiert. Die zweite Stufe ist halt, da will ich aber gar nicht dran denken, das kann ich mir auch nicht vorstellen, sie würden 2 Spiele nicht antreten, wegen der Insolvenz oder unabhängig davon, dann würden sie vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden und auch alle Spiele müssten annulliert werden. Das ist aber ein Horrorszenario und ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Also jeder, selbst wenn es dann irgendwann dazu kommen sollte, dass ein Insolvenzverwalter da das Ruder übernimmt, wird der sicherlich den Spielbetrieb weiter betreiben. Sodass ich davon ausgehe, dass sie die Hauptrunde auf jeden Fall spielen werden. Und dann ist der nächste Punkt, wenn das Verfahren jetzt länger dauern würde, dann haben sie bis zu 3 Monate Zeit, das Verfahren abzuschließen, aber maximal bis zum 24. Mai, weil da der Stichtag für unsere neue Lizenzantragsphase ist. Und da müssen sie aus dem Insolvenzverfahren raus sein. Sind sie das nicht, könnten die Gesellschafter der anderen Clubs sie ausschließen als Gesellschafter und auch die Lizenz kündigen.
Also das heißt, es ist kein
Automatismus. Also der Automatismus ist nur, wenn sie noch im Insolvenzverfahren sind, dass sie aus den Playoffs raus sind. Das ist der Automatismus. Das andere ist eine Kann-Vorschrift und da wird man sicherlich auch gucken, was ja immer der Hintergrund der Sache ist, schaffen sie dann sich damit irgendwelche Vorteile letztlich. Ne? Also wenn sie dann irgendwie ein paar hunderttausend Euro irgendwie aus dem Weg räumen, in der jetzigen Saison hilft es ihnen vielleicht nichts, aber auch in der Zukunft, dann haben sie einen Wettbewerbsvorteil und da kommen wir auch wahrscheinlich zum nächsten Thema, irgendwie Auf- und Abstieg. Da werden natürlich die anderen mit Argusaugen drauf achten, dass da alle mit dem gleichen, vom gleichen Startpunkt aus losgehen.
Da kommen wir gleich drauf. Aber vielleicht noch eine Frage zu dir, Marco. Ich weiß, du spielst beim anderen Club, aber trotzdem, wie beobachtet man das? Man ist ja oft gut befreundet in der Liga auch. Wie nehmt ihr das auf, was da in Krefeld momentan los ist?
Ja, es ist natürlich nicht schön. Ich denke mal, Krefeld ist ein Verein, der gehört in die DEL und ist auch ein Traditionsverein. Wir wissen ja selber, dass es schon viele Jahre bei Krefeld so ist, dass sie jedes Jahr wieder drum kämpfen, dass sie in der Liga bestehen können. Und ich hoffe nur, oder wir hoffen alle, denke ich, dass da noch zu einer Einigung kommt, wo man sagen kann, jetzt kann mal Krefeld vielleicht die nächsten Jahre ein bisschen aufatmen und in der Liga weiter bestehen.
Aber da kommen wir zu dem Thema, das du angesprochen hast, nämlich Auf- und Abstieg. Denn sollte ein Club rausfallen, wäre ja ein Platz vakant in der nächsten Saison. Nur das Szenario angenommen. Und ab der nächsten Saison, Gernot, gibt es ja nach langer, langer Zeit, ist zumindest beschlossen, wieder einen sportlichen Auf- und Abstieg aus der DEL bzw. in die DEL. Würde es zum Beispiel auch ein Szenario geben, wir sagen mal, Krefeld stiege jetzt aus nach der Saison, der beantragt keine Lizenz, dass man für dieses Jahr, für das nächste Jahr dann vielleicht den Platz gar nicht vergibt und dann sagt, dann gibt es keinen sportlichen Absteiger, sondern nur einen Aufsteiger? Ist da irgendwas schon angedacht? Wird schon dann ein paar Szenarien durchgespielt?
Also die Faustregel ist, von den aktuellen oder für diesen aktuellen Sommer ist, dass wenn irgendein Club, der sportlich qualifiziert ist, was erstmal ja alle 14 sind, aus irgendwelchen Gründen keine Lizenz beantragt oder keine Lizenz kriegt, es eine Nachrückerregelung gibt. Die Nachrückerregelung ist so, dass sich dieserjenige Nachrücker auch bis 15. Februar bei uns gemeldet haben muss, also in der Regel Zweitliga-Clubs. Und dann geht es nach Erster der zweiten Liga, Zweiter, also wer auch immer der Beste war, Erster oder Zweiter, werden quasi prioritär geprüft. Und wenn beide, weder Meister noch Vizemeister, einen Antrag gestellt hatten, dann können wir den Platz frei vergeben. Ich gehe auch davon aus, dass wir ihn dann vergeben würden. Was dann wieder bedeutet, klar, dass das dann, und die normale sportliche Verzahnung fängt dann ja eh erst im Sommer 21 an.
Und diese sportliche Verzahnung, wie ist das dann geregelt? Ich meine, man kennt sich natürlich im Fußball in fast allen Sportarten in Deutschland mit Auf- und Abstieg aus. Im Eishockey hat man das ja mittlerweile fast schon vergessen, wie das tatsächlich dann funktioniert, sportlicher Auf- und Abstieg. Wie wird das funktionieren in der deutschen Eishockey-Liga?
Die sportliche Verzahnung ist eigentlich relativ einfach. Meister der zweiten Liga steigt auf, letzter der Hauptrunde der DL steigt ab. Das ist so mal die Theorie und die im Idealfall auch funktioniert. Das Aber ist halt, dass wir gewisse Vorgaben haben, wie es, glaube ich, auch in allen Ligen der Welt üblich ist, dass das natürlich irgendwelche Kriterien erfüllt werden müssen für denjenigen, der aufsteigt. Und das heißt, der Meister muss sich auch vor dieser potenziellen Aufstiegssaison bei uns schon mal grundsätzlich beworben haben. Er muss die Geldzahlung von 800.000 Euro besichert haben, nicht zahlen, aber besichert haben, die er im Falle eines Aufstiegs an den Absteiger zahlen muss, weil es bei uns halt ein Gesellschaftsaustausch ist. Und er muss ein entsprechendes Stadion nachgewiesen haben. Das sind momentan, René ist hier, momentan sind es, glaube ich, 4 oder 5, die es haben. 2 potenzielle, die noch in der Oberliga sind. Und wenn sie theoretisch aufsteigen und Durchmarsch, gibt es nochmal 2. Also von daher ist das schon in gewisser Weise ein bisschen eingeschränkt, dass da jetzt im Prinzip nicht alle Zweitliga-Clubs einfach auch aus den infrastrukturellen Gründen aufsteigen können. Aber sonst ist es halt letztlich so, wenn einer von diesen Clubs, die sich beworben haben, und einer von diesen 4, 5 Clubs dann Meister wird, dann würde er den Tabellenletzten der DL ersetzen.
Marco, ihr als Spieler, deine Generation, ihr kennt das gar nicht mehr, diesen sportlichen Auf- und Abstieg in der deutschen Eishockeyliga. Habt ihr das auch diskutiert, dass das wieder eingeführt wird? Oder ist das so ein Szenario, wo ihr erstmal sagt, okay, wir lassen erstmal kommen?
Nee, na klar spricht man drüber. Ich denke mal, für die Zuschauer ist es natürlich interessanter, dass es natürlich einen Auf- und Abstieg gibt, weil so kann ja jeder, doof gesagt, Letzter werden und bleibt trotzdem in der ersten Liga. Aber wie gesagt, es ist halt, hat ja viel Finanzielles zu tun, ob jetzt jeder Zweitligaverein, wie wir jetzt hören, nur 5 können das. Und dann wird zum Beispiel einer, sagen wir mal jetzt Grimmitschau oder etc., die es vielleicht nicht können, werden Erster und schaffen es einfach nicht hochzukommen, weil sie einfach die finanziellen Mittel nicht haben. Ist es dann schon auf eine Art und Weise schade, aber ich denke mal, in den nächsten Jahren wird sich da eine Regelung finden und wenn das dann soweit ist, dann hoffen wir natürlich, dass dann jeder in die erste Liga aufsteigen kann.
Der Wunsch ist ja auch letztlich, dass der Anreiz, aufsteigen zu können, auch an den Standorten der zweiten Liga, dafür sorgt, dass die Infrastruktur verbessert wird, dass die Sponsorenstruktur, dass da ein paar Leute auch nicht nur irgendwie, wenn wir aufsteigen, sondern dass sie dann wirklich auch mal sich zu den Clubs bekennen müssen. Und weil in der idealen Welt sollten eigentlich irgendwann mal alle 14 Zweitliga-Clubs auch Aufstiegsaspiranten sein. Aber das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern. Aber das ist letztlich auch das Ziel, dass wir einfach halt die Basis verbreitern.
Jetzt gibt es ja da durchaus Unterschiede bei den DL2-Clubs im Vergleich zum DL-Club. Das geht los bei der U23-Regel, geht weiter über Imports. Wie wird sich das angleichen in den Ligen über die Jahre hinweg, dass man da vielleicht auch Planungssicherheit hat für den Aufsteiger?
Glaube ich eher nicht. Deshalb haben wir uns ja auch dafür entschieden, dass es einen direkten Auf- und Abstieg gibt und keine Verzahnungsrunden, wo man dann irgendwie entweder ein unfaires System hat oder dann auf einmal sagt, ich darf auf einmal in einer Verzahnungsrunde wie in der Schweiz irgendwie 2 Ausländer mehr irgendeinen Hut zaubern oder nochmal neue Spieler verpflichten, weil das fände ich dann auch nicht cool, wenn dann einer spielt 9 Monate mit einer Mannschaft und 2 Wochen kommen, für 2 Wochen werden dann irgendwie 8 andere Spieler verpflichtet, nur um aufzusteigen und nicht abzusteigen. Also deshalb haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, weil diese verschiedenen Regelungen da sind, da jetzt keine Verzahnung zu machen, keine Relegation, sondern das direkt zu regeln.
Bringt uns auch ein bisschen zu dem Punkt, wo immer gern diskutiert wird dieses Jahr. Die U23-Regel, Import-Regel ist ja so, dass da die U23-Spieler momentan auch wirklich für Furore sorgen. Viele sehr junge Spieler dabei sind. Novi, hat dich das überrascht, dass mit 17 Jahren hier wirklich in der deutschen Eishockey-Liga aktuelle Spieler spielen, die so einen Stempel dem Spiel aufdrücken können?
Ich denke mal, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass das deutsche Eishockey vorangeht und jetzt in den letzten Jahren, jetzt letztes Jahr mit dem Seider, das wir gesehen haben und davor schon 3 Seidel, dass wir viele gute Deutsche haben, die auch genau international sehr gut spielen können und dass sich in der NHL beweisen können. Und ich denke mal, dieses Jahr haben wir wieder mit den deutschen Spielern einen Schritt nach vorne gemacht. Die U23-Regel, die ist, finde ich, auf einer Seite schon gut, nur ab und zu ist es dann schlecht für andere Spieler, die zum Beispiel gute dritte, vierte Reihe Spieler sind, die zum Beispiel in Unterzahl sehr wichtig sind, die dadurch aber durch die Regel vielleicht dann keinen Platz mehr einfach in der DEL finden und dadurch, dass halt dann junge Deutsche wieder hochkommen müssen. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen sehen wir schon einen Fortschritt, dass wir ein sehr gutes deutsches Eishockey bringen.
Gernot, ist es nicht schade, dass man eine Regel dafür einführen muss, damit junge deutsche Spieler gefördert werden? Sollte es nicht selbstverständlich von den Clubs sein, junge Talente einfach einzubauen?
In der heilen Welt ja, aber wir haben es halt einfach gemerkt, dass dieser sanfte Druck oder auch nicht so sanfte Druck nötig ist. Wir hatten ja bis, ich glaube, 2010, 11 eine ähnliche Regelung, die sich auch gut gemacht hat, wo halt auch, ich glaube, mehr oder weniger deine Generation oder so jetzt irgendwie auch oft noch in die Liga mitgekommen sind, was man dann aus den Augen verloren hat. Dann hieß es mal kurzfristig bei den sportlichen Leitern, ah ja, die Jungs, die werden halt irgendwie alle verhältnismäßig zu teuer und hat dann gesagt, wir brauchen das auch nicht, soll nur nach Leistung gehen. Und dann ist es natürlich einfach, dann irgendwie einen fertigen und einen älteren Spieler zu holen. Und dann ist aber passiert, dass dann gerade die Ergänzungsspieler auch dann die Kosten letztlich explodiert sind. Und nur mit diesem Kostenexplosionsding konnten wir, glaube ich, auch von der Liga und von so ein paar etwas weitblickende und nicht im Tagesgeschäft gefangenen Menschen, die jetzt nicht auf den 30.04. und nicht auf den nächsten Spieltag und die zwei Punkte gucken müssen oder drei Punkte gucken müssen, die Clubs und die sportlichen Leiter überzeugen, dass wir da was machen müssen. Wir haben vor, glaube ich, 10 Jahren ungefähr realisiert, dass im Nachwuchsbereich vieles im Argen liegt. Haben versucht, erst von der Liga und dann auch nachher in Zusammenarbeit mit dem DEB da einige Anstrengungen zu unternehmen. Dann haben wir jetzt, glaube ich, vor 3-4 Jahren gemerkt, da passiert was, da kommt was. Aber irgendwie haben wir da so ein Bottleneck und es ist halt immer noch einfacher, einen fertigen Spieler, ob es jetzt ein Deutscher oder Ausländer ist. Ich hole halt als lieber einen irgendwie 27-Jährigen, wenn ich darf und kann und mache mir gar keine Gedanken darüber, ob der 18 oder 19-Jährige rangeführt werden kann. Und da müssen wir die Clubs, glaube ich, so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Es ist jetzt das Spielermaterial da. Wir haben jetzt auch dieses Jahr, glaube ich, gerade einen super Jahrgang mit denen. Also es wird auch nicht jedes Jahr so sein, dass wir irgendwie drei First- oder Second-Round-Draft-Picks da haben, die mit 17, 18 bei Top-Mannschaften in den Top-Reihen spielen. Aber auch, da sind noch viele andere, die jetzt nicht zu diesen drei gehören, die jetzt wirklich in diesem Jahr gute Rollen spielen, ihre 6, 7, 8, 10 Minuten Eiszeit bekommen. Und das hat sich, glaube ich, total bewahrheitet. Und da muss halt leider der sanfte Druck her. Und wenn ich jetzt gestern oder vorgestern die Diskussion im Fußball höre, irgendwie, gut, das ist dann U20, aber das nur noch irgendwie von denen, die spielen, nur noch 7% irgendwie U21-Spieler sind. Ich habe jetzt die Zahlen nicht. Und von denen wiederum 3/4 Ausländer, dann ist das natürlich auch schon in einem Land, wo 6 Millionen Fußballer sind. Das muss man immer sehen im Eishockey. Wir haben eine Profiliga, wir haben 2 Profiligen, wir haben viele professionelle oder semi-professionelle Oberligamannschaften, wo auch noch die Jungs vom Eishockey leben können und wollen. Sag mal Pi mal Daumen, 1000 professionelle Eishockeyspieler in Deutschland und wir haben nicht mal 20.000 Aktive. Also das Verhältnis ist natürlich schon krass.
Es bringt ja, wie du gerade gesagt hast, sehr viele junge Spieler rein in den Markt, die sich auch gut entwickeln. Das ist auch das Ziel und man sieht es ja auch schon. Ist dann in Zukunft vielleicht der logische Schritt, dass die Imports weniger werden?
Könnte einer sein, aber ich glaube, da wahrscheinlich tendenziell sowohl aus rechtlichen als auch aus sportpolitischen Gründen muss der Markt das richten. Also ich glaube, sie werden faktisch weniger werden. Marco hat es angesprochen, den einen oder anderen Spieler, der kriegt jetzt Ergänzungsspieler, kriegt natürlich Druck durch die jungen Spieler. Im ersten Schritt waren das wahrscheinlich meistens ältere deutsche Spieler. Im zweiten Schritt wird es dann wahrscheinlich auch den einen oder anderen 8., 9. Ausländer irgendwie treffen oder dann muss das Preis, das ist wirklich eine Frage des Preis-Leistungs-Verhältnisses und je mehr Angebot da ist, wird sich das, glaube ich, eingerufen, weil das ist genau das, was wir auch beobachtet haben. Eigentlich sind die, sag mal, die Ergänzungsspieler und jetzt nochmal im Eishockey wird man echt nicht reich und mir tun die Jungs dann teilweise auch leid, die dann irgendwie beim kleinen Club 3., 4. Reihe spielen, das ist jetzt echt kein Traumjob irgendwie, aber letztlich muss man gucken, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und dann wird das, glaube ich, auch sich ergeben.
Nobi, du bist Nationalspieler, wie diskutiert ihr das? Also nicht bloß in der Nationalmannschaft, sondern insgesamt unter den Deutschen wird ja oft gesprochen, auch über dieses Thema.
Ja, natürlich ist es schön, dass wir, oder wäre es schön, wenn man auf jeden Fall die Ausländerzahl nach unten setzt. Aber wie gesagt, ist halt noch ein finanzieller Faktor und es wäre natürlich toll, wenn wir in den nächsten 10 Jahren vielleicht nur mit 5 Ausländern spielen, aber wir brauchen natürlich auch den Nachwuchs, der auch gut gefördert wird, dass wir dann die Leute haben, die dann mit 17, 18 oder 20 dann in der DL spielen können. Wie gesagt, brauchen die dann auch, denke ich, genügend Spiele, auch jetzt in der zweiten Liga zum Beispiel, dass die sich entwickeln können. Und ja, es wäre natürlich toll, wenn wir im deutschen Eishockey die Importzahl nach unten schrauben können und dann noch mehr Deutsche haben, um auch allgemein Deutschland besser auch zu vertreten zu können.
Die Nationalmannschaft vor allem auch so. Wie es war.
Nationalmannschaft da immer wieder auch das Aushängeschild so insgesamt fürs deutsche Eishockey, Gernot. Weil du auch gerade gesagt hast, so ein bisschen, dass eben da Clubs hin und wieder auch anders denken, ist das zum Teil noch da tatsächlich, dass man vielleicht nicht über sein Ortsschild hinausdenkt, dass man vielleicht der Eishockey auch hin und wieder in Deutschland noch zu klein denkt?
Ich glaube, das ist kein Eishockey-Problem. Wenn ich mir Fußball-Bundesliga angucke, dann ist, glaube ich, auch wahrscheinlich fast jedem Fußball-Bundesliga-Trainer die Nationalmannschaft relativ egal. Oder zumindest wird es dann interessant, wenn er seine sportlichen Ziele zu Hause hat. Und ja, gestern Abend irgendwie der Trainer des Jahres in Düsseldorf, dem ist die Nationalmannschaft auch wurscht. Aber also von daher.
Der nicht mehr da ist.
Der nicht mehr da ist, deshalb. Und deshalb sagt er, gut, also der wird sich den Kopf nicht darüber zerbrochen haben.
Aber,
also
ich, aber ehrlich, dennoch, glaube, dennoch weiß man ja, dass die Nationalmannschaft schon das Aushängeschild vom Sport dann insgesamt natürlich auch immer ist.
Ja, aber es ist Flankenschutz. Es ist nicht Kerngeschäft eines Profiklubs irgendwie. Und das muss man halt schon wirklich sehen. Also sowohl gedanklich und in der Kurzfristigkeit der Denke, die du als Trainer, als sportlicher Leiter haben musst. Bist du immer schön, wenn du im Mai dann im Workshop sitzt, dann kannst du ans deutsche Eishockey denken und wenn dann der Gesellschafter sagt, übrigens in Köln, wir sind Elfter, was ist denn jetzt irgendwie, dann sagt er, ja, ich wollte aber ans deutsche Eishockey denken irgendwie, ne? Und ich würde jetzt gerne nochmal zwei DNL-Spieler einsetzen. Also das wird nicht passieren, das muss man jetzt auch sehen, das ist Profisport und gerade im Eishockey ist es, glaube ich, noch so, dass wir wirklich auch so klein in der Familie sind, dass wir halt damit noch mehr Verantwortung mit übernehmen müssen, was vielleicht in anderen Sportarten Verbände oder andere Gremien oder Schulsport oder irgendwas machen können, weil es halt wirklich so eng ist und wir merken es ja, egal ob es bei den Spielern ist, ob es bei den Schiedsrichtern ist, wenn die Profiligen das nicht machen und in die Hand nehmen, dann wird da aus sich raus nichts passieren, weil einfach die Verbandsstrukturen und die Geschichten, das ist einfach zu klein und deshalb haben wir da eine riesen Verantwortung und das ist halt ein Spagat, aber ich kann da auch als Liga immer sagen, das ist die heile Welt und es ist ideal, aber ich habe auch Verständnis für jeden Club, der dann sagt, hey, irgendwie, ich muss Vierter werden, ich muss Sechster werden, ich darf nächstes Jahr nicht absteigen, ja, das sind dann genauso Fragen, wo diskutieren dann irgendwie ein Club, der absteigen kann, noch über Ausländerregelung oder geht das nicht vielleicht in eine ganz falsche Richtung? Diskutiert er darum, ob er junge Spieler einsetzen muss, darf oder soll, weil er weiß, er kriegt natürlich als kleiner Club tendenziell dann auch die schwächeren jungen Spieler. Also das sind alles so Sachen, ne, wo wir jetzt viele Sachen geschafft haben und dann halt an dem Faden ziehen und an dem anderen Faden, dass dann wieder irgendwie nach hinten losgeht und man muss immer sagen, da sitzen wir halt irgendwie von außen und ich auch als Liga ja in gewisser Weise von außen und sage, da kann ich jetzt den Oberlehrer spielen und kann sagen, das wäre aber besser fürs deutsche Eishockey und wenn die Nationalmannschaft und. Oder wir machen sie im Feldhockey, wo die Jungs dann ein halbes Jahr bei der Nationalmannschaft sind, klar. Aber das ist halt dann auch so eine semi-professionelle Geschichte, die muss halt auch keiner bezahlen. Ne? Und das ist halt wirklich, das sind Profivereine oder Profiklubs und die müssen natürlich auf ihren sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg in erster Linie achten. Und da muss man halt denen immer sagen, ja, das ist trotzdem für euch gut. Und wie gesagt, kann ich da keinem verübeln. Also.
Und Robi, vielleicht ein bisschen so, weil wir gerade gehört haben, wie sie auch Sachen entwickeln über die Jahre hinweg. Du hast jetzt über 500 DEL-Spiele, spielst seit vielen Jahren in der Deutschen Eishockey-Liga. Welche Entwicklung hast du hier gesehen? Vielleicht so auf der einen Seite sportlich, aber auch von der Professionalisierung her. Haben sich Sachen geändert in den letzten ja, 8, 9 Jahren, wo du das mitverfolgst?
Ja, ich denke schon. Ich denke, dass schon, wie man jetzt schon sieht, viele junge Deutsche, die ihre Leistung bringen, halt dafür belohnt werden und viele Einsätze bekommen. Natürlich hat er recht, die größeren Vereine haben natürlich die mehr Chancen, die besseren jungen Spieler zu bekommen. Aber umso mehr Spieler wir haben, die können ja nicht alle nehmen. Also umso mehr gute junge deutsche Spieler wir haben, umso mehr ist dann auf dem Markt für auch die schwächeren, sagen wir mal, Teams. Und da müssen wir jetzt hin. Wir müssen sehen, dass wir ein gutes Nachwuchskonzept haben und auch anspornen immer mehr junge Deutsche oder Kinder, die anstatt zum Fußball zum Eishockey gehen, weil sie einfach sehen, das ist ein toller, attraktiver Sport, der macht Spaß, der ist schnell und du spielst nicht nur einen Ball hin und her.
Sondern
Puck. Und ich denke mal, wenn wir da hinkommen und uns da auch verbessern im Nachwuchsbereich, würde ich sagen, dass wir in den nächsten Jahren mehr Deutsche haben oder mehr deutsche Gute, die in der Liga mithalten können und dann das alles man reduzieren kann mit Ausländern etc. Aber da ist noch ein kleiner Weg vor uns, aber ich denke mal, wenn wir da alle an einem Strang ziehen, können wir das schon schaffen.
Und ich glaube, man hat auch so jetzt nach Olympia, man sieht die ersten Erfolge auch im Nachwuchs. Es gibt mehr Kinder und man wird, Eishockey ist ein infrastrukturelles Problem, es ist Eiszeiten, Eishallen, Ausrüstung ist teuer. Das heißt, wir werden jetzt nicht kurzfristig massiv viel mehr Eishockeyspieler haben. Was wir aber haben und wo der Weg jetzt hinführt, ist, wir haben mehr Interesse, wir können aus mehr und dann im Zweifel auch besseren Kindern die geeigneteren raussuchen. Wir haben immer besser ausgebildete Trainer, das heißt, die Qualität des Spielermaterials und die Qualität des Trainermaterials. Das ist das, was wir beeinflussen können. Wir werden leider keine Eishallen bauen können. Wir können vielleicht hoffen, dass die ein oder andere nicht geschlossen wird. Und das sind halt Dinge, aber da muss man auch immer dran denken, es wird jetzt nicht irgendwie in 10 Jahren 40 oder 50.000 Eishockeyspieler geben, weil es wird auch nicht irgendwie 300 Eishallen gebaut werden. Aber wir werden vielleicht, und das ist, sehen wir den ersten Schritt, die Jungs, die kommen, sind besser ausgesucht und sind besser ausgebildet.
Das Ganze hat natürlich auch was damit zu tun, mit der Außendarstellung insgesamt des Sports. Auch mehr, du hast es angesprochen, die Silbermedaille war sicher in Pyeongchang ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Hat man diesen Hype mitnehmen können? Man ist im TV-Bereich viel weiter gekommen in den letzten Jahren, dadurch, dass alle Spiele tatsächlich auch live übertragen werden. Wie siehst du die Entwicklung der Außendarstellung des Eishockeysports an sich in Deutschland derzeit?
Also logischerweise ist mein Job, aber auch nicht, wenn es mein Job nicht wäre. Ich glaube, das ist sehr, 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 sehr positiv, was wir da erreicht haben. Wir waren ja irgendwie mal, sowohl wie mit der Ausländerproblematik, muss ich auch sagen, wir waren irgendwie Ende der 90er Jahre, haben wir faktisch nur Ausländer gespielt. Und da war es halt auch nicht für Nationalspieler selbstverständlich, einen festen Platz zu haben, geschweige denn für einen jungen Spieler. Also deshalb sage ich mal, so die erweiterte Nationalspielerkreis, die sind, glaube ich, inzwischen safe gesettelt und auch in wichtigen Positionen. Die jungen Spieler haben wir, Diskussionen um Ergänzungsspieler, ob aus welchem Land auch immer. Ja, aber auch da kamen wir irgendwie dann natürlich damals mit Goldgräberstimmung, Privatfernsehen, Kirchgruppe, hat man sich so ein bisschen mit den Öffentlich-Rechtlichen überworfen, nachdem man vorher auch schon so ein bisschen das verschlafen hatte im Thema Nationalmannschaft. Weil ich habe jetzt, klar, es gab auch mal Eishockey in der Bundesliga bei Sat.1 dann, aber grundsätzlich, was einem ja völlig abgeht, ist die Öffentlich-Rechtlichen, die Länderspiele übertragen oder die Weltmeisterschaften übertragen. Das war für mich, deshalb kannte jeder Kühnackel und Schloder. Auch im Zweifel nicht aus der Bundesliga, sondern eher von der Weltmeisterschaft, die allgemein gut war. Und da kommen wir aus einer Entwicklung, wo wir dann ja lange ein Spiel pro Woche im Pay-TV hatten. Dann hatten wir bei Servus TV dankenswerterweise mit toller Technik ein Spiel pro Woche im Free-TV. Wenn auch kleiner Sender, aber fein, und wer wollte, konnte gucken. So, und jetzt sind wir da seit 3,5 Jahren, was sich gar keiner vorstellen kann. Und für jeden selbstverständlich ist, dass alle 400-plus-Spiele in Full HD übertragen werden, plus nochmal die circa 50 Spiele bei Sport1, plus jetzt auch wieder, und da hat sicherlich Olympia und der ein oder andere Fauxpas in der letzten Saison geholfen, dass jetzt die Öffentlich-Rechtlichen wieder regelmäßiger berichten, insbesondere in den Morgenmagazin, Mittagsmagazin, den Samstagvormittagssendung, was jetzt neu ist seit dieser Saison, und da kriegst du halt so eine allgemeine Aufmerksamkeit. Aber und das sind so Sachen, da kommst du rein, wenn du mit der Nationalmannschaft Erfolg hast. Aber wenn die Nationalmannschaft Erfolg hat oder nicht Erfolg hat, die DEG nicht 100 Zuschauer mehr oder weniger. Also das ist jetzt, das ist zu einfach, oder jetzt das Sponsorengespräch, da kommen jetzt nicht 300 Sponsoren, wir wollen jetzt alle Eishockey machen. Du musst vielleicht, wenn du als Club oder als Liga zum Sponsor gehst, jetzt dem einen oder anderen nicht mehr Eishockey erklären, sondern sagen, oh ja, habe ich auch gerade gesehen irgendwie. Das ist dann schon ein bisschen einfacher, und der Goodwill ist da, aber wie gesagt, also diese direkte Verbindung gibt es von diesen internationalen Events nicht, im Guten wie im Schlechten. Also als damals die Nationalmannschaft auch mal in die B-Gruppe abgestiegen ist, hat es jetzt der Liga auch nicht furchtbar wehgetan. Aber ich sage, Nachwuchs, öffentlich-rechtliches Fernsehen, politische Dinge, das sind alles Sachen, da hilft eine Nationalmannschaft, weil das einfach aus der Eishockey-Kern-Fangruppe rausgeht.
Hast du so ein bisschen Änderung gesehen in den letzten Jahren in der Außendarstellung? Kommen mehr Journalisten? Ist mehr los? Ist insgesamt vielleicht die Aufmerksamkeit größer? Oder würdest du sagen, es hat sich wenig geändert?
Ja, ich denke schon, es hat sich viel geändert. Ich denke, wie schon gesagt wurde, mit Telekom haben wir eine überragende Plattform für das deutsche Eishockey. Du kannst, wie gesagt, jedes Spiel anschauen. Als Fan, wenn du jetzt nicht dauernd zu den Auswärtsspielen kommst, kannst du trotzdem deine Mannschaft ständig verfolgen. Mit dem Social Media, du kannst auf den Plattformen direkt, wenn jetzt ein Tor geschossen wird, wird es dir direkt angezeigt. Und ja, das hat sich schon sehr gut entwickelt. Und ich denke, da haben wir schon einen guten Schritt nach vorne gemacht.
Wie hat sich das dann für euch entwickelt, Marco, als Spieler? Auch wenn du bei jedem Spiel irgendjemand da hast, der irgendwas von dir will, wenn du immer unter Beobachtung stehst, da nimmt man das als Spieler auch anders wahr. Wie geht ihr damit um? Findet ihr das auf der einen Seite cool, okay, ist immer was los, ist immer was da? Auf der anderen Seite hat man natürlich auch viel mehr Anfragen, als man das sonst hatte.
Ja, natürlich, aber ich denke, das ist gut, um den Sport weiter zu pushen und einfach zu sehen, dass das Interesse da ist. Und man sieht auch, ich war letztes Spiel, habe ich ein Interview gegeben bei Telekom und erstmal gesehen, was so ein Moderator sich da alles aufschreiben muss. Also das ist, die haben da schon einige Sachen auch vorher zu tun. Was da nicht
du so dachtest gerne. Auch immer noch, die gehen da einfach hinschauen, ja. Das Spiel an und reden ein bisschen und trinken Bier nebenbei, oder?
So wie heute.
So wie hier. Gibt da keins. So wie Rick immer, aber nein, aber wie gesagt, da sieht man auch, dass auch die Moderatoren sich da jede Woche, auf Deutsch gesagt, den Arsch aufreißen, um dann auch den Zuschauern jede Kleinigkeit zu vermitteln. Und so macht das, denke ich, auch mehr Spaß den Zuschauern, wenn sie dann sehen, ah, okay, der hat jetzt letzte Woche da 2 Tore geschossen oder dies und das, dass man auch selber die Spieler kennenlernt und Powerplays mit den Interviews auf dem Eis finde ich auch eine tolle Sache, dass man da näher am Spieler dran ist und ich finde, medial hat sich das sehr gut entwickelt.
Da muss man auch echt nochmal einen riesen Dank an Telekom machen, weil die wirklich sowohl redaktionell als auch produktionstechnisch einen unheimlichen Aufwand betreiben und für immer noch natürlich eine verhältnismäßig kleine Sportart und Gruppe, aber ich meine, also und Eishockey ist in der Regel teurer zu produzieren als jede andere Sportart, ne? Und aufwendiger. Das fängt bei den Clubs an, ob es jetzt die Ausrüstung und die Eiszeit und sonst was und die Reisekosten sind, aber auch bei den Mediapartnern. Das ist echt aufwendig und ein Riesenaufwand, der da betrieben wird. Und da muss man halt auch echt dankbar sein und letztlich auch diese ganzen Bilder, wie du richtig sagst, dann natürlich auch für die neuen Medien, für Social Media dann zur Verfügung stehen, weil wir haben es jetzt halt von 500 Spielen und nicht von 50 Spielen. Wir haben Großteil der Rechte daran. Das heißt, damit können die Spieler, damit können die Clubs, damit kann die Liga natürlich auch was anfangen und damit viel, viel mehr Kommunikation betreiben. Und das ist halt irgendwie ja, ohne die Bewegtbilder ist das alles nur noch halb so sexy.
Auch wir vom die Eishockey-Show-Podcast von Sport1 freuen uns natürlich, dass die Telekom das gut macht, weil es wichtig ist, dass insgesamt das Eishockey gut dasteht.
Sport1 zeigt es ja auch.
Ja, genau. Weißt du eigentlich, dass sich viel tut, auch in der Liga, dass da auch da der Professionalisierungsgrad eigentlich weiter voranschreitet? Wusstest du zum Beispiel, dass es in, jetzt weiß ich gar nicht,
Neues.
Was ist, Neues, danke, das Game Center gibt dieses Jahr. Und was machen die da?
Ich kenne das Game Center, ja.
Kennst du es wirklich?
Mhm.
Woher?
Es wurde uns bei der jährlichen Versammlung vorgestellt und ja. Das genau, heißt, das sind viele Bildschirme. Nee, also quasi, jetzt muss ich nochmal kurz. Ja, da wird jedes Spiel gezeigt und dann kann man dann direkt auch, zum Beispiel, wie, wenn die Tore sind, sofort auf Social Media hochladen, oder? Und
wir lassen es ja gerne erzählen. Ich wollte nur wissen, ob Spieler sowas.
Du warst auch schon dort.
Ich war schon
dort. Du warst auch schon
ja,
dort.
Aber, ich, aber so ungefähr.
Aber nicht dienstlich.
Nee, ich war privat. Ich habe einfach mal vorbeigeschaut, wie das wirklich ist. Mich hat es nur interessiert, ob man es als Spieler weiß. Weil ich weiß selber noch früher, als Spieler hat man immer eine eigene Meinung zu einem. Aber man weiß vieles nicht. Das geht bei den Regeln los. Weil es ist wirklich so.
Das setzt sich bei dir auch fort.
Ja, ich kann die Regeln immer noch nicht. Ich bin ja auch kein Schiedsrichter. Da lege ich auch einen Wert drauf, dass ich das betone. Das hat nichts. Die Schiedsrichter braucht man, aber ich bin keiner. Aber das geht über viele andere Sachen auch, die man in der Tiefe oft nicht weiß. Deswegen ist es auch sehr interessant oft, wenn man dann jemanden da hat, wo der Gerhard auch erzählt. Für uns ist es natürlich leicht und ich, als früherer ehemaliger Nationalspieler, ich würde mir immer wünschen, dass wir weniger Importspieler haben. Keine Frage, weil ich sehe es langfristig einfach, dass die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft besser werden muss, damit das deutsche Eishockey vorangeht. Aber das mal zu hören, wie die Clubs eigentlich wirklich denken, das ist ganz wichtig, dass man es von der anderen Seite auch mal hört, dass man beide sieht und warum es sich eigentlich nicht bewegt, wie die Gegenpole sind. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel gewesen, wenn früher Game Center, da hörst du ja einmal, da sitzen die da drin mit dem Bildschirm, dann machst du ein paar Witze drüber und das war's, was du weißt eigentlich drüber. Und ja. Das war jetzt ungefähr der Stand, würde ich sagen.
Naja, immerhin haben wir es den Jungs schon mal angedroht oder gezeigt. Nee, wir haben, Marco hat es ja gesagt, wir haben alle 2 Jahre oder manchmal auch jedes Jahr haben wir so ein Treffen, der heißt Captain's Dinner, also hat Spobis bei uns geklaut, den Begriff, ne? Der ist von uns, der Captain's Dinner, weil es wirklich die Mannschaftskapitäne sind, wo wir uns einmal im Sommer zusammensetzen, einen Tag, einen Nachmittag berichten mit den Medienpartnern, was auch immer neu ist in der Liga, damit auch die Führungsspieler, also sind Kapitäne, Assistant Captains, Mannschaftsrat, so in der Regel 2-3 Jungs pro Club, die da einfach da sind und wo wir uns austauschen, die auch mal sagen können, was missfällt ihnen an der Liga, aber natürlich auch viel, wir sagen, Mensch, das ist im Medienbereich neu, das ist im Verwaltungsbereich neu, dass die auch so ein bisschen Hintergrundwissen eben haben, weil ich glaube, dass auch ganz, ganz wichtig ist, dass die Spieler, die dann ja auch oft zu Dingen gefragt werden, zumindest mal einen gewissen Hintergrund-Know-how haben, haben oder sagen, da sage ich jetzt nichts zu oder ja, habe ich doch gehört oder sich zweimal überlegen, bevor sie irgendwas daherreden. Und das ist uns sehr, sehr wichtig und da haben wir unter anderem auch dieses Game Center, was wir dieses Jahr eingeführt haben, angesprochen und im Zweifel war das irgendwie Flipchart oder irgendein Flipchart nicht mehr, war schon ein Bildschirm, wo dann so aufgezeichnet wurde, wie es funktioniert, aber es gab es in dem Sinne noch nicht. Was ist Game Center? Game Center ist letztlich wirklich der, nicht der Kölner Keller, was hat der eine geschrieben jetzt, Neusser Balkon oder was? Also wir haben Sicht, wir können sogar nach Köln und nach Düsseldorf da aus dem Zimmer rausgucken, weil es so ein Rundbau ist. Nach Krefeld theoretisch auch. Sind letztlich wirklich 7 Bildschirme und dann nochmal 3 für Supervisor, wo jedes Spiel von einem Menschen so gelockt wird. Die sitzen mit Kopfhörern da, mit Laptop und haben im Prinzip eine Liste, worauf sie achten sollen. Also hat der Kommentator wieder Schwachsinn erzählt, hat wieder Ball gesagt oder falsche Regel und den Schiedsrichter fälschlich gedisst, hat der Schiedsrichter wirklich was falsch gemacht. Die Standardsachen, richtiger Call, falscher Call, also Richtung Spielbetrieb oder Richtung Schiedsrichterwesen. Wenn große Strafen sind, geht das direkt an den Disziplinarausschuss, dass das auch sofort automatisiert geklippt wird. Tore, um die Assists auch zu überprüfen, um dass die Statistiken stimmen. Übrigens damals vor 4 Jahren, glaube ich, am Captain's Dinner, der einzige Punkt, den die Spieler aufgebracht haben, ey, kontrolliert mal von Ligaseite die Assists, weil da wird so viel Schindluder getrieben, weil viele Verträge oder teilweise auch Boni davon abhängen. Und da waren halt einige Spieler echt angepisst, weil es da so Kandidaten gab, die hatten irgendwie dann schon mal als zweiter Assist war das schon vorgedruckt im
nach dem Spiel noch hingegangen und gesagt,
nach dem Spiel den Zettel oder vorher beim Heimspiel war schon der zweite Assist, war immer die Nummer, sage ich jetzt nicht. Und das waren so Sachen, das sind so Sachen, die man wirklich im Austausch mit den Spielern und da, das finde ich halt gut, dass wir da dann schon noch klein und familiär sind und dass es einfach cool ist, dass dann wirklich dann 40, 50 Jungs sich ein Wochenende im Sommer nehmen und mit uns dann über solche Sachen diskutieren und abends dann beim Dinner auch noch ein Bierchen trinken. Aber nochmal zurück zum Game Center, also Qualitätsmanagement in alle Bereiche. Es werden wirklich die Spiele gelockt, es werden Szenen geklippt und gehen in die verschiedenen Bereiche. Also da ist das Licht schlecht, da ist die Kameraposition schlecht, da springt in, sage ich jetzt mal, Schwenningen, springt immer einer in die Führungskamera rein. Das weiß auch NEP, das weiß auch der Produzent, aber für uns ist es dann halt auch kurze Wege, mit denen zu checken, habt ihr es auch gesehen? Ist das ein Problem für euch, das dann in die Wege zu leiten? Also wirklich ein Qualitätsmanagement, was wir nicht tun im Game Center, anders als vielleicht so der Kölner Keller zum Beispiel, wir greifen nicht in die Spiele ein. Also es gibt jetzt keine direkte Kommunikation, wir machen keinen Videobeweis, wir rufen nicht irgendeiner an und machen mal dies oder jenes, also es sei denn, es geht darum, wir sehen Spielunterbrechungen, Loch im Eis, klar geht dann der Jörg von Amel hin und telefoniert mit den Leuten vor Ort, was ist da los, was können wir machen, aber also es wird jetzt nicht irgendwie, der Schiedsrichter oder so kriegt keine Anweisung oder Information oder sonst was. Und das ist halt wirklich in allen Bereichen, Spielbetrieb, Schiedsrichterwesen, Media, es sitzt immer ein Social-Media-Redakteur dabei, der sieht, oh Mensch, lustig, da ist irgendwie eine coole Aktion, da ist eine gute Charity-Aktion in dem Stadion gewesen, Clip, zack, auf die sozialen Medien, da hat irgendeiner einem ein Trikot geschenkt, weiß der Geier was.
Vielleicht noch eins, weil wir so ein bisschen die Aufmerksamkeit auch haben als letztes Thema hier. Wintergame, glaube ich, ist also immer so ein Thema, das wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und Werbung ist fürs deutsche Eishockey. Novi, du hast
2
gespielt?
2.
Magst du ein bisschen erzählen, wie das für dich war?
Du hast alle gespielt, oder?
Nee, ich war da noch nie in Düsseldorf bei dem vorletzten.
Ach so, okay.
Ich habe das allererste Wintergame gespielt in Nürnberg gegen Berlin und jetzt das vorletzte, oder?
Jetzt in Köln.
Das letzte. Ja, genau. Das letzte jetzt in Köln gespielt. Ja, das ist natürlich unglaublich Wahnsinn, Atmosphäre, wenn man da in so ein großes Fußballstadion einläuft und die Menschen noch kleiner sind als in der normalen Arena. Unglücklicherweise war bei jedem Wintergame ein toller Nieselregen bei uns, aber da wurde das Visier nach oben gemacht und dann ging es weiter, aber es war sehr toll. Also ich denke mal, das ist für jeden Sportler ein überragendes Erlebnis in so einer großen Arena vor so vielen Menschen, die wirklich 60 Minuten durchpowern und einen bejubeln zu spielen. Und ja, jeder, der das mitmachen kann, kann mir, glaube ich, recht geben, dass es einfach ein tolles Ereignis ist.
Eine Frage zum Wintergame. Ist es mal auffällig, dass sich die Spieler so schwarze Farbe unter die Augen reinmachen? Hast du das auch gehabt?
Nein.
Aber du hast es auch gesehen, dass das welche machen?
Ja.
Hat es wirklich was dazu mit zu tun, dass die Sonne so blendet oder ist es einfach nur, wenn man sau cool ausschaut damit?
Also bei uns war es meist dann immer schon dunkel und ich denke, das hat einfach ja was mit dem Lichteinfluss zu tun, aber
ein Coolness-Faktor hat es nichts, sonst hättest du auch
gehabt. Stimmt bei manchen, aber...
Aber auch weil der René da sitzt in der DL2, gab es jetzt schon wieder Event-Games, unter anderem auch in Dresden, wo dann auch noch eine tschechische Mannschaft mitgespielt hat. Also man hat dieses Stadion, dieses Freiheitsstadion, ein Dresdner Fußballstadion, für mehrere Events gleich nutzen können. Genau, wie sieht es denn aktuell mit der Planung aus? Man ist ja eigentlich schon über den Zeitpunkt der Veröffentlichung hinaus, wo und wann das nächste stattfindet.
Also wir arbeiten noch mit Hochdruck dran.
Also muss es denn auch wieder ein Fußballstadion sein?
Es muss es nicht und die Fußballstadien werden auch vermehrt schwierig, Stichwort Hybridrasen. Also da Hybridrasen, das hat halt wirklich den Nachteil, A ist er super teuer zu ersetzen und bei so einem Wintergame ist in der Regel davon auszugehen, dass da schon Beschädigungen sind. Und das Zweite ist, dass der Hybridrasen halt auch, obwohl man denkt, der ist ja größtenteils Kunststoff, den kann man eben nicht ganz schnell ausrollen, sondern der muss dann halt wieder ein paar Wochen oder Monate, gibt es andere Fachleute, aber den kann ich eben nicht ausrollen, während der normale Rasen kann ich, zwar ist ein Kostenfaktor, aber ich kann nicht mit Rollrasen dann innerhalb einer Woche wieder einen neuen Rasen rausrollen. Das heißt, da sind schon mal eigentlich relativ viele Stadien außen vor. Dann ist wieder das Thema, es muss sich auch irgendwie rechnen, wenn ich jetzt nicht irgendeinen Presenter oder einen großen Partner habe, der irgendwie das querzeichnet, es ist schon relativ viel Kosten dabei und ein Aufwand, das für ein oder zwei Spiele zu machen, dann muss ich natürlich auch einen Mehrwert haben. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Stadion habe, das, ich sage jetzt mal Ingolstadt, ich habe 5.000 Zuschauer im Eisstadion, dann macht es keinen Sinn, in den 14.000 oder 13.000er Stadion Fußball zu gehen, weil da kriege ich irgendwie mit diesen 8.000 Leuten das nie im Leben refinanziert. Also das sind schon ein paar Restriktionen, von daher ist, und ein ganz neues Tragrohrstadion oder irgendwas oder andere Locations zu bauen, ist oft echt schwierig von den Sichtwegen und Sicherheitsbedenken, das dann für so ein One-Off-Event zu machen. Also da gab es schon viele Ideen, Skisprungschanzen und weiß der Geier was, Biathlon, aber so richtig ein Business Case wurde daraus nicht. Also das wird dann echt nur funktionieren, wenn einer marketingmäßig echt will diesen Event und hau dann da was rein. Wenn es sich wirklich über Zuschauereinnahmen letztlich refinanzieren muss, dann bleiben nur Fußballstadien und da halt in der Regel leider immer weniger durch die Hybridrasen.
Und wie sieht es denn jetzt aus?
Ich hoffe mal, dass wir in den nächsten 2-3 Wochen was wissen.
Wie viele Interessenten gibt es denn, die das
ja, momentan gibt's 2 Projekte, über die wir noch sprechen, die eine Chance haben, aber es ist keine klassische Ausschreibung, sondern es ist wirklich echt jetzt eher Arbeiten mit den Protagonisten und auch, egal wer es dann macht, auch keine Konkurrenz zwischen denen, das irgendwie hinzukriegen.
Vielleicht zu Schluss noch, Nobi, wie schaut es bei dir aus? Du hast es am Anfang schon gesagt, du gehst jetzt aufs Eis, es ist dann auch im Februar der Break. Gibt es da schon so einen kleinen Plan, wie es bei dir und der DEG weitergeht?
Also bei der DEG geht es hoffentlich erfolgreich weiter, mit oder ohne mich. Aber ich hoffe natürlich, dass ich bis zu den Playoffs wieder fit bin und spielen kann.
Ja. Sind wir schon durch, oder?
Ja, wir müssen aufhören.
Gibt schon Zeit.
Er winkt schon.
Ah, okay. Ja, schade. Es gibt immer so viel zu besprechen noch.
Was hast du denn noch? Komm, hau noch einen raus. Jetzt wurscht, komm,
was soll ich jetzt noch einen raushauen?
Was hast du denn? Was interessiert dich denn?
Mich interessiert ja vieles auch im Tiefgang. Wir können ja immer nur oben
anschneiden. Ja, sag ja mal schnell noch was.
Ich hätte ihn gerne noch ein bisschen rausgefordert, gern wegen dem Wintergame. Tiefgang hat er gerne, ja. Ich finde halt so ein paar coole Projekte, wäre zum Beispiel mal Hockey Back to the Roots, vielleicht da, dass man am Riesersee wieder spielt oder sowas, da was aufbaut. Dann zum Beispiel Seebühne Bregenz könnte ich mir sehr gut vorstellen. Da hätte man im Dreiländereck, da könnten was weiß ich, wie viele Clubs aus der Schweiz, aus Österreich, aus der DEL 2, aus der DEL spielen. Ich hätte schon ein paar Ideen.
Ja, du, die gibt's auch.
Wenn ihr welche braucht.
Ja, die Ideen sind ja auch schön, aber da musst du halt immer sagen, wenn wir ein Freundschaftsspiel machen, funktioniert eigentlich nicht, haben wir gemerkt, mit All-Star-Spiel, mit sonst was. Du musst ein echtes Ligaspiel machen. Wenn du ein echtes Ligaspiel machst, dann ist es halt dann doch schwierig, auf dem See zu spielen irgendwie. Ne? Also dann ist das ist der Wettbewerb doch ein wenig verzerrt und dann hast du halt Sachen, ja, ich kann auf der Zugspitze spielen, kann da sogar einen Eisschein aufbauen.
Es geht dann um die Location, weißt du? Man
schreiben 3 Millionen Fans, aber warum dürfen da 500 VIPs hin und eigentlich wollten 50.000 Leute dahin und ihr macht jetzt irgendwie eine Exklusivveranstaltung für irgendeinen Sponsor.
Ich überlege mir weitere Locations.
Überleg dir weitere Locations.
Dann melden wir uns wieder.
Genau.
Auf dem Sender.
Gut.
Gut. Dann sagen wir danke an die Spobis, dass sie uns erduldet hat hier. Vielen Dank, dass wir unseren Podcast hier präsentieren und machen durften. Vielen Dank an unsere Gäste, an Marco Nowak von der DEG, an Gernot Trippke von der Deutschen Eishockey-Liga, André Goldmann fürs Kommen. Herzlichen Dank. Das war die Eishockey-Show powered by Sport1 live von der Spobis. Vielen Dank.